Salzburger Nachtstudio.
Hier spricht die Gedankenpolizei. Leben wir in einem neuen Zeitalter der Zensur?
Ja, wir leben in einem neuen Zeitalter der Zensur, die natürlich sehr viel eleganter und intelligenter operiert als ein Polizeistaat klassischer Prägung oder Zensur, wie wir es in Diktaturen und totalitären Regimen haben.
Wir leben nicht in einem neuen Zeitalter der Zensur. Die Zensur gehörte immer wesentlich zu den Herrschaftstechniken. Machtverhältnisse benötigen in gewisser Weise die Zensur, um sich stabil zu halten.
Eine Sendung von Daphne Rubi.
Also ich finde, wir leben auf gar keinen Fall in einem neuen Zeitalter der Zensur. Im Gegenteil, ich finde, es gab noch nie so viele Plattformen und Kommunikationskanäle, um Meinungen, Befindlichkeiten, Wut, Ärger, Bedürfnisse, Wünsche zu kommunizieren und auch an die Verantwortlichen zu adressieren.
Wir leben nicht in einem neuen Zeitalter der Zensur, so wie wir sie bis jetzt verstanden haben, also der öffentlichen, der Staatszensur, sondern wir leben vermutlich in einem Zeitalter der Selbstzensur.
Noch nie konnten Menschen so breit und so öffentlichkeitswirksam ihre Meinung äußern. Ein Computer, ein Internetanschluss und schon ist es möglich, in Foren und auf Online-Plattformen seine Sicht zu diversen Themen in die Welt zu posaunen. Katzenliebhaber, Überraschungseifetischisten, Elbisch-Sprechende, fliegende Spaghetti-Monster-Jünger. Jeder findet dort Bühne, Gleichgesinnte und Publikum. In diesen Blasen gelten allerdings oftmals strenge Regeln. Will man dazugehören, muss man sich diesen fügen. Besonders brisant wird es bei heiklen gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Die Ränder verhärten und lassen kaum Grenzüberschreitungen zu anderen Blasen zu. Und ehe man sich versieht, ist aus einer Blase ein Gedankenkerker geworden. In sich geschlossene Gemeinschaften gab es schon immer. Das Internet hat die Diskussionsräume jedoch zu öffentlichen Arenen gemacht. Ein gesenkter Daumen mündet heute nicht mehr in die physische Hinrichtung. Der Like-Button entwickelt sich allerdings zusehends zum sozialen Reputationsbarometer, beobachtet die Psychotherapeutin und Autorin Christine Bauer-Jelinek. Auch an sich selbst.
Das ist zum Beispiel auch in dieser Sendung der Fall. Ich muss ständig nachdenken, was kann ich jetzt noch öffentlich in einer Sendung sagen und was gefährdet meine Auftragslage, meine Reputation, meinen Marktwert, was gefährdet mich?
Erleben Sie das jetzt schlimmer als früher?
Viel schlimmer, viel, viel schlimmer, weil das war früher überhaupt kein Thema. Früher heißt vor 15, 20 Jahren kein Thema. Das verschärft sich in den letzten 10 Jahren extrem.
Zuerst denken, dann sprechen. Dieser Leitsatz ist grundvernünftig. Doch sobald man sich aus Angst vor sozialer Isolation selbst das Wort verbietet, wird es bedenklich, sagt Christine Bauer-Jelinek. In ihrer Zeit als junge Erwachsene sei keine Rede von dem heute allgegenwärtigen digitalen Pranger gewesen. Von Ende der 1960er bis in die 80er Jahre herrschte eine allgemeine Aufbruchsstimmung, erinnert sich Christine Bauer-Jelinek.
In der Kunst, in der Philosophie, in der Pädagogik, wo ich gewesen bin, in der Psychologie. Es war ein Aufbruch. Und der, das sehe ich schon so, war auch möglich, weil es nahezu Vollbeschäftigung gab. Wir mussten nicht um unsere Jobs zittern. Wir mussten nicht fürchten, wenn man fertig studiert hat, dass man keinen Job bekommt. Wir hatten alle Jobs und wenn uns der eine nicht gefallen hat, haben wir gesagt, dann suche ich mir einen besseren. Jetzt hängt diese Schweigespirale schon auch damit zusammen, dass man seine Existenz sichern muss.
Christine Bauer-Jelinek weiß, wovon sie spricht. 2012 erschien ihr Buch »Der falsche Feind. Schuld sind nicht die Männer«. Darin kritisiert sie die Opferrolle der Frauen.
Von einem linken Standpunkt aus, das hätte man halt lesen müssen, dann hätte man das auch merken können. Aber in dem Moment, wo ich diese Meinung, die Frauen sind Opfer, nicht geteilt habe, argumentiert, hinterfragt, zur Diskussion gestellt habe, habe ich sofort nachher 3 Aufträge verloren von Frauennetzwerken. Und es lief eine Kampagne gegen mich als Person und als Beraterin mit der Meinung, ich wäre jetzt bei der FPÖ.
So schnell bekommt man einen Stempel aufgedrückt. Dabei war Christine Bauer-Jelinek in den 70er Jahren in der sozialdemokratischen Frauenbewegung aktiv. Seite an Seite mit feministischen Vorkämpferinnen wie Johanna Donal. Mit Kritik an ihrem Buch habe sie allerdings gerechnet.
Ich habe ja mit dem Buch gewartet in Selbstzensur, bis ich 60 bin. Ich habe mir eine gewisse Sicherheit geholt, weil ich bin rein freiberuflich tätig. Ich habe gar kein Sicherheitsnetz, keine Familie, die mit einem Erbe, einem möglichen hinter mir steht. Und ich konnte mir das überhaupt, wie die Kinder noch klein waren, überhaupt nicht leisten, etwas zu tun, was meine Existenz gefährdet.
Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an.
Bertolt Brecht, zensiert in der Weimarer Republik während des Nationalsozialismus und im Zuge des Wiener Brecht-Boykotts bis 1963.
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Eine Meinung muss man sich erst einmal leisten können. In den 1970er Jahren beobachtet die deutsche Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Nölle-Neumann während zweier Bundestagswahlkämpfe folgendes soziales Phänomen. Die Menschen machen ihre öffentlichen Äußerungen vom vermuteten Meinungsklima abhängig. Gilt eine Ansicht als gesellschaftlich unerwünscht, wird sie eher zurückgehalten. Welcher Standpunkt gerade als en vogue wahrgenommen wird, hänge stark mit der medialen Berichterstattung zusammen, so Nölle-Neumann. Die öffentlich transportierte Einstellung muss dabei nicht mit der tatsächlichen Meinung der Bürgerinnen und Bürger übereinstimmen. Wenn sich plötzlich die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr traut, ihre Gedanken zu äußern, entsteht ein verzerrtes Abbild des Meinungsklimas. Auf den ersten Blick scheinen sich zwar alle einig zu sein. Unter der Oberfläche brodeln aber diverse Ansichten, Spekulationen, Frustrationen. Je größer die Selbstzensur, desto verfälschter der öffentliche Diskurs. Nölle-Neumann bezeichnet dies als Schweigespirale. Die Spannung entlädt sich dann in der Wahlkabine. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung ist uns Menschen inhärent. Werden abweichende Meinungen mit sozialer Isolation bestraft, schrecken die allermeisten vor einer Verbalisierung zurück.
Wenn ich das anekdotisch sagen darf, ich habe als Medienwissenschaftler Nölle-Neumanns Schweigespirale-Theorie immer emphatisch vertreten, auch den Studenten gegenüber, und bin immer wieder mit demselben Pseudo-Argument konfrontiert worden. Aber bei uns kann doch jeder sagen, was er denkt.
Norbert Bolz, Autor, Kommunikationstheoretiker und emeritierter Medienwissenschaftler an der TU Berlin.
Was dabei eben prinzipiell nicht berücksichtigt wird, ist, dass, wenn man heute tatsächlich die Freiheit der Meinungsäußerung in Anspruch nimmt, man mit schärfsten sozialen Sanktionen rechnen muss. Also man wird sozial geächtet, wenn man abweichende Meinungen zu diesen großen Themen äußert. Wenn Menschen noch am Anfang ihrer Karriere stehen, werden die sich das aus Lebensklugheit 100-mal überlegen, ob sie ihre Meinung frei äußern oder ob sie nicht doch eher Rücksicht auf ihre Karriere nehmen.
Wenn Norbert Bolz von großen Themen spricht, meint er alle emotional-moralisch aufgeladenen Fragestellungen unserer Zeit. Von Corona über Klimawandel, Flüchtlinge, Cancel Culture und Black Lives Matter bis hin zur Geschlechtergerechtigkeit. Alles Bereiche, zu denen sich der umtriebige Twitterianer regelmäßig äußert. Oft aus anderen Blickwinkeln als der sogenannte Mainstream.
Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wäre ich nicht 65 oder 66, sondern wäre ich 36, würde ich mir das 100-mal überlegen, ob ich das twittern sollte, was ich heutzutage von mir gebe. Ich kann es mir leisten, weil ich pensioniert bin. Mir kann niemand mehr in den Wagen fahren. Aber ein Wissenschaftler am Anfang seiner Karriere, der wird sich wahrscheinlich doch eher in Schweigen hüllen und brav seine Arbeit machen.
Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hangeln sich in der Regel von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Um irgendwann einmal fix an einer Universität angestellt zu werden, müssen sie sehr viel publizieren. Möglichst in renommierten Magazinen. Dort sind wiederum Themen gefragt, die sich gut verkaufen und eher dem Zeitgeist entsprechen. So entstehe stromlinienförmiges Denken. In der Wissenschaft und in weiterer Folge auch in der breiten Gesellschaft, kritisiert Norbert Bolz. Die Diskussionskultur gehe dabei verloren. Gut zu beobachten sei dies beim Thema Klimawandel. Im Zusammenhang mit dem Hype um Greta Thunberg spricht Norbert Bolz etwa von einer Ökodiktatur. Was stört ihn an der 17-jährigen Aktivistin?
An der Figur Greta Thunberg stört mich persönlich überhaupt nichts. Was mich stört, ist nicht Greta Thunberg, sondern was mich stört, ist ihre Inszenierung durch Erwachsene, die sehr massive Interessen haben. Das geht bis zum Papst, das geht bis in die Spitzen der Unternehmen hinein und das geht natürlich vor allen Dingen in die Interessengruppen der Umweltbewegung und der Grünen und der NGOs hinein. Also man hat hier, wenn Sie so wollen, so eine Art Heilige des 21. Jahrhunderts gefunden und die wird jetzt entsprechend inszeniert und zelebriert. Das Mädchen selbst kann einem bei Lichte betrachtet eigentlich nur leid tun, aber es geht nicht um sie, sondern es geht um den Kult. Und der Kult ist eine Sache, den Medien, Politik und NGOs, Interessenten gemeinsam inszenieren. Spricht allerdings auch eben sehr entschieden dafür, dass unsere scheinbar so atheistische westliche Gesellschaft auch sowas wie eine Ersatzreligion braucht und auch Ersatzheilige. Und mit Greta ist diese ersatzreligiöse Inszenierung wirklich sehr gut gelungen.
Kritiker des Kults um Greta Thunberg werden sogleich als Klimaleugner gebrandmarkt, ärgert sich Norbert Bolz. Der Klimawandel sei ein wichtiges Thema und wissenschaftlich erwiesen. Den Medienwissenschaftler stört die Hysterie, denn Panik sei kontraproduktiv. Anstatt mit kühlem Kopf langfristige Lösungen anzustreben, werde das Problem personalisiert und moralisch aufgeladen. Als hätten die Menschen nur mehr die Wahl zwischen Pro und Contra Greta Thunberg. Dabei sei die Materie weitaus komplexer. Arbeitsplätze, Energiesicherheit, Globalisierung, all das muss berücksichtigt werden. Doch anstatt mehr darüber zu diskutieren, wird öffentlich großteils über Greta Thunberg debattiert. Besonders auf dem Schlachtfeld der sozialen Medien beflegeln sich ihre Anhänger und Gegner. Die 17-Jährige wurde auch vulgärst beschimpft.
Giuseppe Verdi, zensiert Mitte des 19. Jahrhunderts, unter anderem im Kaisertum Österreich.
Rassismus, Antisemitismus, Gehaltsunterschiede, alles brandaktuelle Themen unserer Zeit. Doch anstatt nötige Reformen anzugehen, wird die Aufmerksamkeit allzu oft auf Scheindebatten umgelenkt, beobachtet Norbert Bolz. Und die Unternehmen tanzten freudig mit. Lego stoppte aufgrund der Black Lives Matter-Proteste etwa Werbung für seine Polizeispielzeugfiguren. Supermarktkassiererinnen und Pflegekräfte wurden öffentlichkeitswirksam als Heldinnen des Alltags gefeiert. Auf ihrem Lohnzettel hat sich das bis heute nicht niedergeschlagen. Politische Neuerungen brauchen Zeit, kosten Geld, sind oft schwierig zu kommunizieren und die Früchte können meist erst in einer der nächsten Legislaturperioden geerntet werden. Der politische Stammtisch verlagert sich zusehends ins Internet. Dort bilden sich meist zwei Lager, die vergleichbar einer radikal-religiösen Bewegung keinerlei Abweichung tolerieren, meint Norbert Bolz.
Man muss sich bekennen zum Richtigen, zum Guten und man muss abschwören der bösen Alternative oder den bösen abweichenden Meinungen. Und es gibt da kein Mittleres und es gibt schon gar keine Diskussion oder keine Debatte und Auseinandersetzung. Im Grunde haben Argumente in der Politik heute und in sozialen Diskussionen überhaupt keine Chance mehr. Alles ist emotionalisiert, alles ist personalisiert und alles ist moralisiert. Und das sind die drei Instanzen, die dem Argument den Garaus machen.
Und der Grund ist ja auch diese interessante Situation, dass man einerseits das Gegenüber gar nicht sieht, dass man immer etwas in die Antwort des anderen hineininterpretiert, was bereits ein paar Schritte voraus ist, dem Gedanken dessen, was der sagen wollte, dass man aber gleichzeitig nur dem etwas sagt, aber unter Umständen Dutzende, wenn nicht Tausende zuschauen und zuhören.
Eine schizophrene Debatte mit sich selbst, ohne dem anderen richtig Gehör zu schenken? Eine Art Jekyll-and-Hyde-Dialog? Diskussionen verkommen zu Schlachten und in der digitalen Arena fällt das Zugehen auf den Gegner schwer. Vor Publikum will wohl kaum jemand eine Niederlage eingestehen. Oft reichen gewisse Reizworte, um einen Online-Krieg anzuzetteln.
Ja, es gibt die politische Korrektheit. Und natürlich gibt es im Namen der politischen Korrektheit auch Überbordendes und Falsches.
Sprache prägt unser Denken, meint der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch.
Aber der entscheidende Punkt, der im Zusammenhang mit der politischen Korrektheit schiefgehen kann, ist, dass jemand etwas Richtiges sagt, die falschen Wörter dabei verwendet und behandelt wird, als hätte er was Falsches gesagt und wolle was Falsches. Anstatt verständnisvoll zu reagieren, wird sehr oft reagiert in einer überbordenden Art und Weise. Und es gibt sehr oft auch die Möglichkeit, dass jemand mit dem vollkommen richtigen Vokabular schreckliche Dinge sagt.
Um diesen entscheidenden Unterschied zu bemerken, muss man dem anderen erst richtig zuhören. Man muss willens sein zu verstehen, um was es dem Gegenüber eigentlich geht und sich nicht bloß an Reizworten festbeißen. Was darf man heute noch sagen? Beziehungsweise was darf man heute alles nicht mehr sagen? Die Universität Hamburg hat eine Liste rassistischer Begriffe veröffentlicht. Darauf finden sich neben bekannten Formulierungen wie Neger oder Schlitzauge etwa auch Wörter wie exotisch, Ethnie, Entwicklungshilfe, Gastarbeiter, Illegaler, Kannibale, radikaler Islam, zivilisiert und Dschungel. Dschungel sei nämlich vom Kolonialismus geprägt. Die überbordende politische Korrektheit, sagt der Kommunikationswissenschaftler und Medientheoretiker Norbert Bolz, habe ihren Ursprung an den geisteswissenschaftlichen Fakultäten.
Zunächst in Amerika, dann aber auch zunehmend in Europa, die eine Art Eigenleben des Geistes etabliert haben, eine Art Parallelwelt des Geistes. Und da es immer mehr Menschen gibt, die gewissermaßen direkt aus den Geisteswissenschaften der Universitäten überwechseln in die Massenmedien, in die Politik und in andere wichtige Institutionen, gerade auch dann in die NGOs, kann man davon ausgehen, dass die Weltfremdheit, die in den Universitäten ausgebrütet wird, dass die dann auch nahtlos übergeht in Politik, Medien und sogar auch in die Wirtschaft.
Twitter sei ein Paradebeispiel eines solchen Paralleluniversums, findet Franz Schellhorn, Direktor der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria und ebenfalls rege auf der Online-Plattform unterwegs. Neben ihm tummeln sich dort großteils Politiker und Journalisten.
Und es sind auch sehr, sehr viele, sage ich, potenzielle Scharfrichter dort, die auch jeden abkanzeln, der eine andere Meinung vertritt. Und das Ganze wird jetzt noch durch die Twitter-Bestimmungen verstärkt.
Twitter hat kürzlich in Österreich eine neue Funktion eingeführt, mit welcher sich eingrenzen lässt, wer alle auf einen Tweet antworten kann. Ist eine Person nicht markiert, darf sie sich nicht an der Diskussion beteiligen.
Das heißt, man spricht eigentlich nur noch mit Gleichgesinnten und die Gleichgesinnten sprechen unter sich. Die treffen auch wieder über die Algorithmen, die neue Freunde vorschlagen, wieder auf Gleichgesinnte und so kommt man in eine Meinungsblase rein und hört eigentlich das, was man selber gerne hören will oder was man selber vertritt.
Man wolle mit dem neuen Angebot verbalen Attacken und Belästigungen vorgreifen, heißt es seitens Twitter. Haben wir tatsächlich derart verlernt, miteinander zu diskutieren? Brauchen wir nun stets Aufpasser sowie Schiedsrichter zur Seite gestellt, um überhaupt einen gesitteten Dialog führen zu können? Akzeptanz und Respekt gegenüber anderen Meinungen sind zentrales Herzstück einer jeden Demokratie. Blasenkommunikation ist aber kein neues Phänomen. Auch am altbekannten Stammtisch traf sich ein gewisser Kreis. Der Dialog über Grenzen hinweg, den das Internet einst versprach, wird durch diese neuesten Entwicklungen allerdings ad absurdum geführt.
Je t'aime, zensiert Ende der 1960er bis Anfang der 70er Jahre in diversen Ländern.
Eine Frau haucht lasziv ins Mikrofon. Damals ein Symbol der sexuellen Befreiung, heute vielleicht ein sexistisches Klischee. Alles eine Frage des Zeitgeists und der gesellschaftlichen Interpretation. Geschlechtergerechtigkeit ist ein weiteres verbales Schlachtfeld. Weiblich konnotierte Berufe haben wenig Prestige. Frauen bekommen teils noch immer bedeutend weniger bezahlt. Ihnen obliegt auch meist die Sorge um Kinder sowie Angehörige und sie sind häufiger von Altersarmut betroffen. Der öffentliche Diskurs entzündet sich unterdessen oftmals an korrekten Schreibweisen. Erhängt sich der Feminismus gerade selbst am Binnen-I?
Das haben Sie jetzt sehr zugespitzt ausgedrückt.
Regula Fenske, Literaturwissenschaftlerin, Autorin und Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland, einer Schriftstellervereinigung.
Ich finde auch, man muss dann wirklich gucken, wo sind denn die wirklichen Themen? Und die Themen sind in der Tat natürlich bei der ungleichen Bezahlung, auch in selben Berufen. Wer ist bei Corona jetzt wieder am meisten auf der Strecke geblieben, weil zu Hause Beschulung der Kinder durchgeführt werden müsste? Das sind die eigentlichen Themen für den Feminismus. Die Sprache ist auch wichtig, weil sie unser Denken natürlich auch formt. Und wenn man immer nur die männliche Form benutzt, dann schließt das natürlich Frauen aus. Und deshalb ist schon auch richtig, über Sprache nachzudenken. Aber man muss dann auch gucken, dass man trotzdem die Gewichtung und die Relationen in der Wahrnehmung behält. Und da finde ich in der Tat, ist dann wichtiger, manchmal wirklich erstmal auf der Basis was zu verändern, als im Überbau.
Sobald man beginnt, mehr über die Wortwahl nachzudenken als über den Inhalt, wird es problematisch, resümiert Regula Fenske.
Kein Mensch wird mit Schere im Kopf geboren und kein Mensch sagt auch, ach, ich entscheide mich jetzt mal, eine Schere in den Kopf zu tun.
Betont Rainer Mausfeld, emeritierter Psychologe an der Universität Kiel und Autor des Buchs »Warum schweigen die Lämmer?« Am Großteil der Menschen gehe die Binnen-I-Debatte spurlos vorbei. Sie seien mit existenzielleren Dingen beschäftigt, etwa damit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, besonders in prekären und wirtschaftlich unsicheren Zeiten.
Eine amerikanische Politikwissenschaftler nennt das den progressiven Neoliberalismus, dass man sich auf Fragen der Identität abkapselt und die eigentlichen gemeinsamen gesellschaftlichen Fragen, die uns verbinden und die man diskutieren müsste, wie Arbeitslohnverhältnisse und so weiter, prekäre Arbeitssituationen, dass die gar nicht mehr gebührend zur Sprache kommen, weil es immer nur noch um die Anerkennungsbedürfnisse bestimmter Partikulargruppen geht und nicht mehr um die kollektiven Probleme, die eine Gesellschaft hat. Ja.
Anstatt gemeinsam für eine gerechtere Verteilung zu kämpfen, konzentriere sich jede Gruppe nur auf ihre Interessen und verliere somit das große Ganze aus dem Blick. So die Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser. Sie kritisiert etwa die Allianz zwischen dem Finanzkapital und der Frauenbewegung. Nur weil eine Frau an der Spitze eines diskriminierenden Systems stehe, werde dieses nicht automatisch besser. Die Ausbeutung fände dann vielleicht auf dem Rücken anderer Betroffener statt.
Es gibt von der Psychologie entwickelt ganz subtile Spaltungstechniken. Wenn man den Leuten folgende Brocken hinwirft, dann weiß man sofort, schlagen sie sich die Köpfe ein. Sie teilen sich in 2, 3, 4, 5 Fraktionen mit unterschiedlichen Positionen zu dem Spaltungsthema. Und damit ist die Veränderungsenergie, dass eine Bevölkerung sagt, hier hätten wir aber gerne Reformen, hier hätten wir gerne etwas anderes. Die Veränderungsenergie wird absorbiert und wird auf Ablenkgleise gerichtet, wo sie sich dann zerfasert und damit neutralisiert ist. Die Spaltungstechnik ist eine der wichtigsten Herrschaftstechniken.
Es ist paradox. Einerseits halten sich Menschen in den sozialen Medien verbal kaum zurück. Andererseits werden bestimmte Themen in der breiten öffentlichen Debatte wie eine heiße Kartoffel behandelt. Menschen fühlen sich mit ihren Sorgen oft alleine gelassen. Ihr Frust entlädt sich dann im Internet. Dort wird beleidigt, gedroht, diffamiert. Meist auf persönlicher Ebene und entlang zweier Lager.
Ich erinnere mich da auch ein bisschen an die Flüchtlingskrise 2015. Da gab es entweder, man war am Westbahnhof mit Stofftieren und Süßigkeiten und man war Refugees welcome, oder man fühlte sich dabei nicht wohl und war da nicht dafür und hatte möglicherweise Ängste, Ressentiments, was auch immer. Und dann gab es auch noch diese große schweigende Mitte.
Die große schweigende Mitte. In den sozialen Medien finden zugespitzte Meinungen, verkürzte Aussagen und radikale Standpunkte mehr Gehör. Je polarisierender ein Posting, desto mehr Klicks und Kommentare bekommt es. Das führt wiederum dazu, dass es vom Algorithmus prominenter rangiert wird, weiß Christina Aumeier-Hayek, Kommunikationsberaterin und Leiterin der Wiener PR-Agentur Freistil. Dadurch entstehe der Eindruck, es gebe nur mehr extreme Ansichten in die eine oder die andere Richtung.
Und dem ist das, glaube ich, ein bisschen geschuldet, dass sich dann sehr viele aus diesem Diskurs komplett rausnehmen, weil sie das Gefühl haben, sie gehen hier mit mittigen Positionen unter und es ist von der einen Seite nicht erwünscht, Kritik, Zweifel und Bedenken zu äußern und von der anderen Seite aber genauso wenig.
Gemäßigte Stimmen gehen zusehends verloren. Sie zensieren sich selbst. Zu groß ist die Angst, den Stempel Klimaleugner, Corona-Verschwörungstheoretiker oder Rassist verpasst zu bekommen. Gerade während der Flüchtlingsdebatte 2015 hätte sich Franz Schellhorn eine objektivere Auseinandersetzung erwartet. Er nimmt hier besonders die Medien in die Pflicht. Ab diesem Zeitpunkt wäre die journalistische Trennung zwischen Bericht und Kommentar immer mehr verwischt worden, meint der Wirtschaftswissenschaftler.
Das heißt, man wollte nicht mehr nur berichten, was ist, sondern wie es eigentlich sein sollte. Und man hat auch dann immer stärker zu spüren bekommen, dass man es mit Medien zu tun hat, die schon auch den Menschen verändern wollen, die auch aus den Lesern, aus den Hörern, aus den Sehern bessere Menschen machen wollen. Und das ist etwas, was sich geändert hat, finde ich, und wo man eine gewisse Selbstzensur feststellt. Das heißt, man stellt sich auch oft die Frage, wenn ich das jetzt so berichte, wem nützt das und wem schadet das? Das ist aber die falsche Fragestellung, weil man eigentlich berichten sollte, was man für berichtenswert hält, weil es eine interessante Entwicklung ist und weil man auch die Meinungsbildung den Lesern, den Sehern und den Hörern überlassen sollte.
Aus lauter Angst, Ressentiments gegen Flüchtlinge zu schüren, hätten Medien anfangs Dinge ausgeblendet, sich der Selbstzensur unterworfen, urteilt Franz Schellhorn. Journalistinnen und Journalisten hätten dies in guter Absicht getan, vermeintlich und aus ihrem eigenen Weltbild heraus betrachtet. Denn schlussendlich sei diese Taktik nach hinten losgegangen. Carlo Strenger, israelisch-schweizerischer Psychologe und Philosoph, veröffentlichte 2015 das Werk »Zivilisierte Verachtung«.
Und der schreibt darüber, dass sich der ach so liberale Westen, indem er bestimmte Redeverbote sich auferlegt hat, selber ein Bein gestellt hat oder er sagt, glaube ich, ein Eigentor geschossen hat, ein fatales Eigentor, indem man sich zum Beispiel verboten hat, andere Religionen zu kritisieren.
Carlo Strenger verweist etwa auf den Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo, aber auch auf Salman Rushdie. Der indische Schriftsteller wurde wegen seines Buchs Die satanischen Verse vom iranischen Staatschef Khomeini zum Tode verurteilt. Da Rushdie nicht im Iran lebte, rief Khomeini weltweit alle Muslime dazu auf, den Autor zu ermorden. Der liberale Westen schwieg lange zu dem Fall, erinnert sich Regula Fenske. Auch ihre Schriftstellervereinigung PEN tat sich schwer.
Da war man erst besorgt, das könnte dann irgendwie als antimuslimisch missverstanden werden. Und indem man sich da mit manchem schwer tut, hat man diese Themen, so Carlo Strenger, an die Rechte outgesourced, die dann diese Themen für sich reklamieren. Und das ist sozusagen auch etwas, was man so vielleicht mit im Auge behalten muss, dass man manche Dinge, wenn wir da sozusagen im weiteren Sinne linksliberalen Spektrum, das sich jetzt für Offenheit, für Freiheit, auch für den Respekt natürlich einsetzt, wenn wir uns aber manche Kritikpunkte auch selbst verbieten, dann überlassen wir sie anderen, die das dann auf ganz andere Art und Weise führen. Und von denen geht ja die eigentliche Gefahr für die Gesellschaft aus.
Zensiert man solche Problematiken, werden sie von Extremisten beiderseits okkupiert, verzerrt und für die jeweiligen Zwecke missbraucht. So entstehen dann tatsächlich gefährliche Weltbilder.
Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?
Genie. Zensiert Mitte der 1980er Jahre von diversen Rundfunkanstalten in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland.
Franz Schellhorn, einst selbst Redakteur bei der Zeitung Die Presse, spricht von einer linken Medienblase. Ein pädagogischer Journalismus greife um sich. Das ärgere nicht nur ihn, sondern viele andere, ist Franz Schellhorn überzeugt. Die Menschen fühlen sich mit ihren Bedenken und Einwänden alleine gelassen. Wenn sich die moderate Mitte in einer Art Schweigespirale gemahnt, werde es für die Medien gefährlich. Dann verlieren sie den Anschluss zur Gesellschaft.
Diese stumme Mehrheit, die dann irgendwann halt einmal abdreht, das Abo abbestellt oder sich diesen ganzen Diskussionen entziehen will, weil es eigentlich nichts Neues mehr gibt und weil man ständig das Gefühl hat, man ist eigentlich zu alt, zu rechts oder auch zu links, zu weiß und ist eigentlich nicht mehr wirklich Teil dieser Gemeinschaft. Man will eigentlich auch nicht, dass man dabei ist und man will vor allem nicht abweichende Meinungen hören. Und das ist bei Jüngeren natürlich noch viel schlimmer. Wenn die auf Social Media das Falsche sagen, dann machen sie das ein- oder zweimal. Und diese dicke Haut und dieses Selbstbewusstsein hat man als junger Mensch oft nicht. Da geht man dann eigentlich mit dem Mainstream mit und es gibt eine Konformität. Es gibt keine Auseinandersetzung mehr, die so wahnsinnig wichtig wäre, nämlich auch um sich seine eigene Meinung dann, die sich ja im Laufe des Lebens hoffentlich auch ein bisschen ändert, sich immer wieder neu bilden zu können, um auch die eigenen Argumente auf die Probe zu stellen und sie mit Gegenargumenten zu konfrontieren. Was im Journalismus extrem wichtig ist, was im täglichen Leben extrem wichtig ist, dass man hier permanent sich offen hält, auch den Argumenten anderer gegenüber. Und der Trend geht derzeit völlig in die andere Richtung.
Themenauswahl, Blickwinkel, Berichterstattung. Der Tonfall in den Medien werde zunehmend gleichlautender, attestiert auch Rainer Mausfeld.
Wenn Sie jetzt die politische Berichterstattung beispielsweise nehmen, dann sehen Sie, dass bei allen Themen, die in irgendeiner Weise machtrelevant sind, also außenpolitische Themen, sei es Syrien, Venezuela, Ukraine, Israel, USA und so weiter, die Berichterstattung in den großen Medien einen Grad der Homogenität und Konformität erreicht, der außergewöhnlich groß ist. Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, einmal gesagt hat, der Grad der Konformität in den Redaktionsstuben, den fände er erschreckend.
Der Psychologe identifiziert das Problem in den Besitzverhältnissen. Medien stehen unter großem ökonomischen Druck durch das Internet. Eine Gratiskultur greife um sich. Viele Häuser können sich keine eigenen Korrespondenten mehr leisten und sind verstärkt auf gleichlautende Agenturmeldungen angewiesen. Unterdessen befinden sich immer mehr große Medien in den Händen einiger weniger Verlage. Die Vielfalt geht also auch hier verloren.
Die Medien sind natürlich immer, das ist das Hauptproblem, die sind immer in einen politischen und ökonomischen Machtkontext eingebunden. Die privaten Medien haben einen Besitzer. Die öffentlichen Medien sind eng mit dem Staat verbunden. Das heißt, die großen Medien sind eigentlich immer schon in einen Machtkontext eingebunden. Auch das hat Walter Lippmann schon vor 100 Jahren festgestellt. Medien dienen nicht dazu, die Wahrheit zu verbreiten, sondern Medien dienen natürlich immer den Interessen derjenigen, in deren Besitz oder in deren Einfluss sie sind.
Da muss man sich eh nur anschauen, wie ein Medienunternehmen funktioniert. Und das stellen sich ja einige so vor, dass dann der Chefredakteur oder der Ressortchef vorgibt, was jetzt genau zu schreiben und zu passieren hat. So funktioniert die Realität ja nicht.
Entgegnet Franz Schellhorn. Er verweist erneut auf seinen früheren Arbeitgeber, die Presse. Das sei ein riesiger Betrieb mit Dutzenden Journalisten. Es sei schier unmöglich, ein Kontrollsystem einzuführen, das jeden Einzelnen überwacht.
Bei Berichten ist es so, dass Sie natürlich auswählen müssen, was Sie groß bringen, was Sie klein bringen. Und das ist immer eine subjektive Entscheidung. Aber da kenne ich kein Medium, wo der Eigentümer im Hintergrund steht und sagt, na, das machst du so und das hast du so zu machen. Sondern das muss jeder Journalist individuell für sich entscheiden. Und da muss er auch für sich immer wieder die Frage stellen, habe ich das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht oder wollte ich eine gewisse Message mitliefern?
Jedes Medium hat aber doch eine eigene Blattlinie.
Na, die Blattlinie ist eine Intervention, überhaupt keine Frage, weil wenn in der Blattlinie steht, man ist grundsätzlich pro-europäisch, man schreibt auch für mündige Individuen, dann wird es schwer werden, dass man hier Leitartikel schreibt und sagt, man, Österreich sollte jetzt aus der EU austreten oder die EU sollte abgeschafft werden. Beziehungsweise muss es eine große Diskussion vorher geben. Aber die Blattlinie ist eine relativ breite. Aber wenn man in die Presse kommt und dort eigentlich lieber aus der Presse den Falter machen will, dann hat es natürlich auch inhaltliche Konsequenzen und ökonomische Konsequenzen. Weil es hat ja einen Grund, dass es den Falter gibt und dass es die Presse gibt. Weil es eben auch Leser gibt, die eher, sage ich jetzt, eben bürgerlich-liberal heißt, wertekonservativ und im Wirtschaftlichen etwas liberaler denken und dass die sich anders informieren wollen als das, was sie im Falter bekommen. Dafür gibt es ja ein breites Angebot, sonst bräuchte man eine Einheitspresse.
Weil zuvor die Rede von Walter Lippmann war. Der Journalist prägt in den 1920er Jahren auch den Begriff Gatekeeper. Journalisten filtern die Informationen. Sie entscheiden, welche Nachricht berichtenswert ist und welche nicht. Das kann ein Qualitätsmerkmal sein, erklärt Fritz Hausjell, Medienhistoriker und stellvertretender Vorstand des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Gerüchte, Falschinformationen, rassistische Propaganda, krude Theorien – all das habe in seriösen Medien nichts verloren. Gleichzeitig lodert ein solches Gedankengut wie ein Lauffeuer durch das Internet.
Und die klassischen Medien haben nicht die ausreichenden Ressourcen, jetzt beispielsweise alle die Informationen, die ungeprüft über die sozialen Netzwerke groß die Runde machen, aufzugreifen und sie zu überprüfen im Sinne von, ist ein Input in unser System Journalismus? Ich schaue mir das an, ob das stimmt. Das beschäftigt jetzt gerade Tausende, Hunderttausende, möglicherweise Millionen Menschen. Das wird zwar zum Teil gemacht, aber es wird nicht systematisch gemacht. Das würde auch letztlich den Journalismus in seiner Größenordnung, wie er in den meisten Ländern dimensioniert ist, völlig überfordern.
Wird ein Thema dann nicht aufgegriffen, haben einige Menschen das Gefühl, Medien würden Zensur ausüben, besonders wenn sie persönlich davon betroffen sind. In der Corona-Krise geraten Medien mehrfach unter Druck. Journalisten werden in Kurzarbeit geschickt oder gleich ganz entlassen. Redakteurinnen müssen unter großem Zeitdruck und unter widrigen Umständen recherchieren. Die Werbeinserate und damit auch ein wichtiges Finanzmittel brechen ein. Gleichzeitig ist eine unabhängige Berichterstattung in dieser Zeit besonders wichtig. Doch gerade im Hinblick auf Corona wird den Medien nun teils unterstellt, sie würden eine Art Einheitsbrei verbreiten und alternative Stimmen kaum zu Wort kommen lassen. Dieser Kritik schließt sich auch Christina Aumeier-Hayek an. Zumindest am Anfang der Krise habe die journalistische Arbeit zu wünschen übrig gelassen, so die PR-Beraterin und Kommunikationsexpertin.
Also speziell ORF1 wurde ein bisschen zum Regierungsfunk. Da wurden kritiklos und unkommentiert Regierungspressekonferenzen abgefilmt. Da wurden auch keine kritischen Fragen gestellt und da wurde auch nicht gegengebürstet im Sinne von, dass Experten, die einen anderen Blick darauf haben, auch zu Wort kommen. Das war zum Teil sehr einseitig und aus dieser, finde ich, auch ein bisschen falsch verstandenen Loyalität. Wir müssen jetzt alle zusammenstehen und diese Krise bewältigen. Ja, müssen wir, haben wir ja auch. Aber das entbindet uns nicht von dieser Verantwortung, auch journalistisch betrachtet, diesen Job zu machen und einfach gegenteilige Experten auch und Expertinnen zu Wort kommen zu lassen und Positionen der Regierung nicht kritiklos hinzunehmen als Gott gewollt und das muss jetzt sein, weil sonst haben wir 100.000 Tote.
Der ORF hat einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Und trägt damit auch Verantwortung, wirft Fritz Hausjell ein.
Das heißt, er darf nicht spekulativ sein. Er kann sich nicht hinstellen wie Servus TV und eine Runde von puren Kritikern machen. Das wäre verantwortungslos für einen Öffentlich-Rechtlichen. Klarerweise ist am Ende in der Abrechnung bei einem Teil des Publikums der Nimbus, die waren unkritisch. Wenn man jetzt den Bereich dann nach den ersten paar Wochen sich anschaut, und das sagen auch die Kritiker des ORF, da hat der ORF sozusagen wieder Fuß gefasst.
Christina Aumeier-Hayek bemängelt keineswegs nur die Berichterstattung des ORF. Zu Beginn seien sämtliche Medien zu unkritisch gewesen. Aber kann man das den Journalisten wirklich zum Vorwurf machen? Immerhin war die Situation auch für sie völlig neu. Keiner wusste genau, wie man sich nun am besten verhalten sollte.
Ja, genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben. Wir wussten und wissen es eigentlich bis heute nicht. Die Datenbasis bis heute reicht eigentlich nicht aus, um wirklich die gesellschaftlichen Folgen, die die Maßnahmen haben, in seriöser Weise abzuwägen gegen die gesundheitlichen Gefahren.
Es sei immer schwierig, die Freiheit des Einzelnen gegen die Interessen der Mehrheitsgesellschaft abzuwägen, weiß Rainer Mausfeld, emeritierter Psychologe an der Universität Kiel. Die Pandemie dürfe nicht unterschätzt werden.
Hier muss es besondere Maßnahmen geben, aber sie müssen auf die irgendwie demokratisch kontrollierte Weise erfolgen. Und wenn das Parlament irgendwie gelähmt ist oder sich auch wie in Deutschland selbst entmächtigt hat gleichsam, dann müssten die Medien hier reinspringen und sagen, wir kontrollieren, ob diese Maßnahmen hier auch wirklich sozusagen demokratisch legitimierbar sind. Und da muss man sagen, da hat es doch so starke Defizite gegeben, dass dann auf der anderen Seite Bewegungen entstanden sind, die mit einer gleichen oder ähnlichen Homogenisierung und Vehemenz dann bis ins Irrationale gegangen sind.
Weil Kritik und Bedenken an den Maßnahmen anfangs zu wenig Gehör in den klassischen Medien fanden, suchten und fanden Menschen alternative Kanäle im Internet. Dort gibt es teils auch seriöse Stimmen, aber eben auch die skurrilsten Theorien. Gleichzeitig revidierten die offiziellen Behörden immer wieder ihre eigenen Aussagen. Das Resultat? Große Verunsicherung und eine aufgeheizte Stimmung.
Und zwar sehe ich das auch im durchaus bekannten Kreis, Akademiker, Intellektuelle, mit denen man nicht mehr diskutieren kann. Das hat mich am meisten erschüttert. Das sind Menschen, die zum Teil aus den 68er, 70er Jahren immer gewohnt waren, kritisch zu denken und alles zu hinterfragen. Und jetzt kann man mit ihnen über Corona nicht diskutieren. Auch nicht eine andere Meinung einbringen, weil sie auch sofort abschalten und der Meinung sind, das sind Verschwörungstheorien oder über das darf man gar nicht reden, nicht nachdenken. Und damit erstirbt auch jeglicher Diskurs oder eine erweiterte Meinungsbildung. Das alles wird nicht mehr möglich.
Verschwörungstheorie, das sei die Keule des Totschlagarguments, ärgert sich Christine Bauer-Jelinek, Psychotherapeutin, Wirtschaftscoach und Autorin zahlreicher Bücher rund um die Macht. Während der Corona-Hochphase wurde es den Medien nicht gerade leicht gemacht. Neben dem zusätzlichen ökonomischen Druck beschränkte die Regierung auch den Zugang zu den Pressekonferenzen.
Es waren unabhängige Pressefotografen ausgeschlossen, es waren Auslandskorrespondenten weitestgehend ausgeschlossen und es waren nur sehr wenige Journalisten zugelassen.
Schildert Fritz Hausjell, Medienhistoriker an der Universität Wien.
Die Frage ist, ich denke, in einer Zeit, in der ohne dies keine Veranstaltungen stattfinden, nicht irgendwo einen dem Bund gehörenden großen Raum zu nehmen, in dem man die Pressekonferenzen hin verlegt. Das wäre, wenn man dort auch die Devise, wie man sieht beim Wiederhochfahren der Wirtschaft sozusagen sich selber gestellt hat, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle, ist jedenfalls nicht das Prinzip bei der Sicherung der Medienfreiheit gewesen in der Situation.
Das war eine besondere Situation. Wir waren eines der Länder in Europa, das überhaupt Medienvertreter zu Pressekonferenzen der Bundesregierung zugelassen hat.
Kontert Gerald Fleischmann, Medienbeauftragter der Bundesregierung im Bundeskanzleramt.
Wir haben uns zu Beginn entschieden, eine Kamera zuzulassen, die aber sich verpflichtet hat, das Signal an alle anderen Rundfunkanstalten gratis zur Verfügung zu stellen, nämlich den ORF und die Austria Presseagentur, die stellvertretend für alle Journalisten die Fragen stellen kann.
Der Presserat und mehrere Medien stiegen daraufhin auf die Barrikaden. Die Folge: Nach kurzer Zeit wurde wieder jeweils einem Vertreter pro Medium der Zutritt gewährt. Das änderte allerdings nichts an der grundsätzlichen Kommunikationstaktik der Regierung, betont Christina Aumeier-Hayek.
Man weiß es ja heute aus den Protokollen des Krisenstabes, dass die Strategie ganz klar war, mit Angst für Disziplin zu sorgen innerhalb der Bevölkerung. Dass das, was hier an Maßnahmen verordnet und zum Teil ja auch, wie wir heute wissen, nur kommuniziert wurde, weil ja die Rechtsgrundlage dafür gar nicht vorhanden war, bei manchen Corona-Verhaltensregeln, sorgt man natürlich mit einem hohen Angstpegel für maximale Disziplin, weil das entsprechende Gruseln und Fürchten innerhalb der Bevölkerung garantiert ist. Der Satz des Kanzlers, jeder könnte bald einen Corona-Toten kennen. Wir werden möglicherweise in eine Situation kommen, wo man sich von Sterbenden nur noch am Telefon verabschieden kann. 100.000 Corona-Tote, ich meine, das waren Sätze mit einer unglaublichen Wirkung, das muss man sich mal vorstellen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Parameter überhaupt nicht in diese Richtung gedeutet haben. Also ich fand das fahrlässig und ich finde es nach wie vor.
Ende April tauchte ein internes Protokoll der Corona-Taskforce auf, laut dem der Kanzler gesagt haben soll, die Bevölkerung solle Angst vor einer Ansteckung haben. Ein Sprecher relativierte später. Kurz hätte lediglich sein Verständnis für die Angst innerhalb der Bevölkerung ausdrücken wollen. Hat man bewusst Angst geschürt, um für Disziplin zu sorgen?
Also diesen Vorwurf würde ich schon zurückweisen.
Gerald Fleischmann, Medienbeauftragter im Bundeskanzleramt.
Richtig ist sicherlich, dass große Teile der Bevölkerung Angst hatten. Ich wüsste nicht, welchen Sinn oder Zweck oder Vorteil es haben sollte, mit dieser Angst zu spielen. Ich glaube, im Gegenteil, es war notwendig, mit dieser Angst umzugehen. Und das wichtigste Mittel gegen Angst, meiner Einschätzung nach, ist Aufklärung. Man hat meistens Angst vor dem, was man nicht kennt. Und wenn man es dann näher kennenlernt, dann nimmt auch die Angst ein wenig ab. Wenngleich immer eine gewisse Angst oder ein Respekt vor dieser Krankheit bleiben wird, was aber wahrscheinlich auch naturgemäß ganz gut ist, wenn man einen gewissen Respekt vor dieser Krankheit sich behält.
Österreich ist im internationalen Vergleich bisher gut durch die Pandemie gekommen. Gelungenes Krisenmanagement bringe es mit sich, dass die Bedrohung im Nachhinein nicht mehr ganz so groß erscheint und Maßnahmen oft als überbordend wahrgenommen werden, gesteht auch Christina Aumeier-Hayek zu. Nichtsdestoweniger. Die Kommunikationsstrategie sei langfristig betrachtet kontraproduktiv gewesen.
Ein Angstpegel macht klein und ängstlich, aber er macht nicht kompetent. Und dann hat man ja auch gesehen, dass sobald man wieder die Maßnahmen lockert und zurücknimmt, die Bevölkerung natürlich wieder in den Zustand von davor zurückfällt. Was logisch ist, weil das Angstszenario, das kreiert wurde und auch zum Teil ja da war, war dann plötzlich weg. Und dann kann man aber auch keine kompetenten Bürgerinnen und Bürger erwarten, die das dann sofort alles gut einschätzen können, sich dort schützen, wo es notwendig ist und den Rest nicht. Das ist dann einfach eine Überforderung. Also ich glaube, man hat einfach zu wenig auf diese Schule der Achtsamkeit gesetzt. Aber Schule der Achtsamkeit setzt eigenverantwortliche, mündige Bürger voraus. Die muss man wollen und da muss man auch quasi ein bisschen erzieherisch tätig sein und das war nicht die Intention des Kanzlers.
In der Öffentlichkeit stehen sich ein ums andere Mal militante Befürworter aller Maßnahmen und militante Leugner der Krankheit gegenüber. Und die moderate Mitte? Die schweigt erneut, bedauert Christine Aumeier-Hayek. Die Regierung wache mit Argusaugen über jegliche Botschaft, die nach außen dringt. Unter der türkisen ÖVP sei eine Strategie zur Höchstform aufgelaufen. Die Message Control. Das sei per se nichts Verwerfliches, sondern Teil des politischen Tagesgeschäfts.
Aber dass man auch gleichzeitig darüber bestimmt, wer in welcher Form überhaupt an Informationen und Daten kommt, das ist dann schon eine ganz andere Kategorie. Und das hat mit Message Control nichts zu tun.
Laut Reporter ohne Grenzen gerät die Pressefreiheit hierzulande in den letzten Jahren verstärkt in Bedrängnis. Im Jahresbericht 2019 rutschte Österreich 5 Plätze nach hinten. In der aktuellen Rangliste verlor es 2 weitere und liegt nun auf Position 18 von weltweit 180 untersuchten Ländern. Als Gründe nennt Reporter ohne Grenzen unter anderem das Ibiza-Video, die versuchte Handybeschlagnahmung einer Journalistin, öffentliche Diffamierungen von Medienschaffenden und vermehrte Interventionen in den Redaktionen. Der Bericht beleuchtet jeweils das vergangene Jahr. Die Situation unter türkis-grüner Regierung wurde also noch nicht analysiert. Die Message Control bleibt aber vermutlich Teil des politischen Tagesgeschäfts. Ende Juli 2020 gab Kanzler Sebastian Kurz dem Fernsehsender Puls24 ein Interview. Dabei äußerte er sich flapsig gegenüber der Journalistin. Der Satz wurde herausgeschnitten und das Gespräch ohne entsprechende Sequenz ausgestrahlt. Angeblich auf direkte Intervention des Bundeskanzleramts.
Das entzieht sich meiner Kenntnis,
lautet Gerald Fleischmanns Kommentar dazu. Die Zuschreibung einer türkisen Message Control erklärt sich der Medienbeauftragte mit dem politischen Paradigmenwechsel zur vorherigen Großen Koalition.
Der Unterschied, der sichtbar geworden ist, ist auf der einen Seite eine Streitkoalition zwischen SPÖ und ÖVP und auf der anderen Seite bei Türkis-Grün oder Türkis-Blau war es auch so, ein gemeinsames geschlossenes Auftreten eines Teams. Und das ist natürlich ein neues Phänomen, das war neu und da hat es eine Beschreibung durch die Medien dafür gebraucht und da gibt es eben den Fachbegriff in der Kommunikationsbranche Message Control und die Medien haben dieses neue Phänomen, das eben nicht gestritten wird, als Message Control bezeichnet. Also das Phänomen, das in der Öffentlichkeit so wirkt, als hätte sich die Regierung selbst unter Kontrolle.
Also wenn man in einer Demokratie nicht mehr streitet, haben wir keine Demokratie mehr.
Wirft die Psychotherapeutin und Machtexpertin Christine Bauer-Jelinek ein.
Und zwar sowohl parteiintern muss es Auseinandersetzungen geben, als auch zwischen den Parteien, im Parlament, in den Oppositionen und Regierungsparteien. Dieser allgemeine Konsens und Schulterschluss ist beängstigend. Und dieses »Wir streiten nicht mehr, weil die Menschen wollen das nicht« hängt wieder damit zusammen, dass die Menschen im Grunde genommen sehr erschöpft sind. Und wir haben aus all den Gründen, sowohl wirtschaftlicher Art als auch gesellschaftlicher Art, kultureller Art, eine sehr starke Erschöpfung.
Die Welt wird immer komplexer. Menschen sehen sich permanent mit Informationen überflutet. Horrorszenarien zirkulieren durch sämtliche Kanäle. Zugleich werden gesellschaftliche Herausforderungen ausgeblendet und Bedenken nicht ausreichend berücksichtigt. Viele sind überfordert und sehnen sich nach einfachen Schwarz-Weiß-Erklärungen, analysiert Rainer Mausfeld. Das demokratiepolitische Rückgrat müsse wieder mehr trainiert werden, so der Psychologe.
Dabei müssen wir natürlich immer aufpassen, dass wir uns keinen psychischen Bandscheibenvorfall holen. Denn das bedeutet dann, wenn wir das Gefühl haben, es hilft ja alles nichts, was ich bewirken kann, dass man dann wieder Gefühle der Ohnmacht hat oder in eine politische Depression fällt. Das heißt, wir müssen uns zusammentun. Das heißt, das Gemeinschaftliche auch, raus aus der sozialen Fragmentierung und der sozialen Atomisierung. Wir müssen selbst wieder Gemeinschaft herstellen. Das einzelne Individuum wird wenig ausrichten können. Wenn wir was ausrichten können, dann nur in Gemeinschaft. Und das heißt eine Repolitisierung der Bevölkerung letztlich.
Christina Aumeier-Hayek nimmt aber auch das einzelne Individuum in die Pflicht. Jeder könne in seinem persönlichen Umfeld die Schweigespirale durchbrechen. Oder zumindest zum Bröckeln bringen.
Ich finde, da darf man es sich auch selbst nicht zu leicht machen. Also auch wenn man merkt, ja, da ist jetzt eine Runde, die vertritt eine komplett andere Linie, dann überlege ich mir halt besonders gut nochmal, wie ich meine eigene Linie argumentiere. Aber ich finde, es sollte nie eine Ausrede sein, dafür eine Meinung nicht zu äußern. Es gab noch nie so viel Meinungsfreiheit wie heute. Wir haben alle Möglichkeiten dazu. Wir müssen sie schon auch selbst ergreifen.
Aber wie weit darf die Meinungsfreiheit gehen?
Das eine ist, dass wir die Toleranz brauchen. Und Toleranz bedeutet, dass ich jemanden akzeptiere, obwohl ich nicht seiner Meinung bin. Dass ich jemanden akzeptiere, weil er meiner Meinung ist, ist keine Toleranz. Das heißt, ich muss wirklich die Differenz aushalten. Aber es gibt noch eine Differenz, die ich aushalten muss, und das ist eine Ambivalenz gegenüber der Toleranz.
Reflektiert Doron Rabinowitsch, Schriftsteller und Historiker. Die Toleranz müsse dort enden, wo sie beginne, die Freiheit und die Existenz anderer zu gefährden. Aber wer zieht diese Grenze der Toleranz? Wir als Gesellschaft, antwortet Doron Rabinowitsch. Es gebe Menschen, die sich zwar auf die Meinungsfreiheit berufen, in Wahrheit seien sie an Toleranz aber gar nicht interessiert.
Der Dschihadist, der interviewt wird, wird in einer anderen Situation die Kamera umdrehen und dem Journalisten den Kopf abschneiden. Er ist an einem wirklichen Gespräch nicht interessiert. Goebbels war an einer argumentativen Auseinandersetzung nicht interessiert. Und wir können die Erfahrung, dass das so ist, nicht auslöschen. Diese Erfahrung ist trotzdem auch richtig und wichtig.
Meinungsfreiheit ist ein hochkomplexes Thema. Resümiert Doron Rabinowitsch. Man dürfe sie keinesfalls zu sehr einschränken, gleichzeitig in ihrem Namen aber auch nicht alles tolerieren. Wie verhindert man eine demokratiepolitisch bedenkliche Schweigespirale und gewährleistet zugleich den Schutz sämtlicher Gesellschaftsgruppen? Das sei eine Gratwanderung, besonders in Zeiten des Internets und der sozialen Medien.
Es gibt neue Formen einerseits der Schamlosigkeit, wo rassistische Sachen und sexistische Sachen gemacht werden, gesagt werden, die vorher unmöglich gewesen wären, undenkbar gewesen wären. Und gleichzeitig gibt es Reaktionen darauf, die auch überbordend sind. Wir haben eine neue Unübersichtlichkeit und wir leben in einer neuen Zeit. Wir leben in einer Zeitenwende und wir verhandeln darüber, wie wir es eigentlich immer getan haben.
Hier spricht die Gedankenpolizei. Leben wir in einem neuen Zeitalter der Zensur? Von Daphne Ruby. Redaktion Martin Heidinger. Nächsten Mittwoch hören Sie im Salzburger Nachtstudio eine Ö1 Science Arena Kontroversen der Wissenschaft. Diesmal zum Thema Frau und Mann und sonst noch was? Die Gender-Debatte. Es diskutieren die Gendermedizinerin Alexandra Kautzke-Willer und die Philosophin und Psychoanalytikerin Esther Hutfless. Moderation und Gestaltung der Sendung Martin Heidinger.